Hallo und willkommen zu Borgard spricht. Heute mit Thomas Küchler. Thomas gehört ausnahmsweise nicht zu den Sprecherkollegen, die ich noch nicht persönlich kennengelernt habe. Wir sind schon seit Jahren gute Freunde und machen zusammen Musik in meiner Band, der M. Borgard Band. Wir haben übrigens auch gemeinsam den Titelsong des Podcasts, Talk to Me, aufgenommen. Thomas ist Sprecher, insbesondere für Image- und Erklärfilme, aber auch für E-Learnings und Werbung und vieles mehr. Aber das erzählt er ja gleich auch alles selbst. Also, viel Spaß bei Borgard spricht mit Thomas Küchler.
Hallo Thomas, du singst das Intro noch mit, höre ich gerade. Dabei hast du nur Bass gespielt und gar nicht Schlagzeug bei dem Intro.
Das ist richtig, aber ich fühle natürlich den Beat.
Ja, ich fühle auch unsere Freundschaft, Thomas.
Das ist sehr, sehr schön und wir schauen uns tief in die Augen dabei.
Ja,
das
denn wir kennen uns nicht nur, weil wir uns gerade hier getroffen haben und zufällig jeder vor einem Mikrofon sitzt, sondern wir kennen uns schon jetzt ein paar Jährchen, 5. Oder so.
Nein, wir kennen uns schon länger. Ich habe dich quasi 2013 im Sommer
ich
auf Facebook.
Ich mag dich erst seit 5 Jahren.
Ach so, ja gut. Aber ich hatte dich schon vorher aufgegabelt, weil ich gespürt habe, dass da draus was werden kann. 2013 hast du in Facebook geschrieben, dass du ein fantastischer Singer-Songwriter bist. Hast du natürlich nicht so formuliert, aber das habe ich dann so empfunden. Und dass du eine Band suchst. Und wir waren gerade von unserem Singer-Songwriter verlassen worden und waren glücklich, dich zu gefunden zu haben.
Ja, ich war sehr glücklich, dass du geantwortet hast, weil da plötzlich, ich habe gedacht, ich würde gerne eine Band zusammenstellen irgendwie und plötzlich meldet sich eine komplette Band bei mir, die sich schon kennt, die untereinander schon gut spielen kann. Da habe ich gedacht, ja, den muss ich treffen. Und das hatte ich, glaube ich, bisher noch nie erzählt. Ich habe dann, du hattest damals so ein ganz furchtbares, schreckliches Profilfoto bei dir bei Facebook drin. Und da habe ich zuerst gedacht, was ist
kann
das denn
gar
für
nicht
ein
sein.
Typ? Doch, pass mal auf jetzt. Nämlich, deine vorherige Band, eure vorherige Band hieß ja Planet Moon.
Ja.
Und da hattet ihr mal Fotos gemacht, wie ihr euch irgendwie fertig macht im Badezimmer, so, das war dieses Konzept. Und ich habe mittlerweile meiner Frau, damals meiner Freundin, das Foto gezeigt, gesagt, ja, guck mal, hier hat sich einer gemeldet bei mir, der wird gerne Band. Genau. Und du bist, erzähl, was du machst auf dem Foto, das ist furchtbar.
Ich hänge vor dem Spiegel und versuche mit einem verzerrten Gesichtsausdruck und einem kleinen Wattestäbchen meine Ohren zu säubern.
Genau. Und die Nathalie sagte noch zu mir, geh da auf keinen Fall hin, du kommst nie wieder aus diesem Haus raus, wenn du da, der will dich doch nur in seinem Keller, was weiß ich was.
Genau, du wirst in kleinen Teilchen unter dem Teppich verteilt.
Weil auf dem Foto stand ja auch nicht drauf, das ist übrigens unser altes Bandfoto, nimm das nicht so ernst, sondern ich dachte, okay, da ist jetzt ein Typ, also der stellt sich gerne mit Oropax, wäre das Q-Tips.
Q-Tips, ja, um den Markennamen nochmal, aber genau, tatsächlich heißt
das
Wattestäbchen. Ja, genau, wir haben damals eine Menge Kohle bekommen. Ja, ein guter Deal. Nee, dass man den Typen nicht so ernst nehmen sollte das Foto schon sagen, weil das ist genauso wie bei vielen Xing-Profilen oder LinkedIn-Profilen, die Leute stellen sich unfassbar dar. Also man hat das Gefühl, das ist jetzt mal so der ganz amtliche Chef dieser Firma, das ist der ganz amtliche Manager, der unglaublich ausdrucksstark in die Kamera schaut und dabei die Welt umarmt und was weiß ich für tolle Ideen hat. Und ich mag eigentlich eher die Fotos, wo man denkt, ach Gott, ja, ist ein Mensch. Und der hat auch ein bisschen Spaß an allem und ist ein Humoriger. Und der traut sich auch nicht nur schön auszusehen oder nicht nur präsentabel zu sein.
Ja, ich finde auch, ich hatte gestern das Instagram-Profil für die Sprecher Michael Borgard und diesen Podcast hier habe ich aktiviert und dann habe ich auch Fotos dafür darauf gepostet und hab mich echt schwer getan zu sagen, ich bin professioneller Sprecher, auch für Synchron und Hörspiel, sondern wollte eigentlich zu jedem Bild nur Quatsch schreiben irgendwie. Ja. Hier sitze ich in meiner lustigen Kabine, wenn man furzt, hört man es im Mikro oder irgendwie sowas, aber es ist mehr in meinem Naturell, sowas zu schreiben, als zu sagen, look at me.
Du bist einfach albern.
Ich bin einfach ein Alberner.
Dr. Albern, sozusagen.
Jedenfalls haben wir uns dann getroffen. Ich bin bei dir vorbeigegangen und dachte, ach Mensch, toll, nette Familie, tolles Haus. hier keine Q-Tipps weit und breit, das wird alles in Ordnung laufen. So.
Ja. Ja, ich habe ja dann gedacht, okay, also CD ist geduldig, ne, Bandspuren, da kann man eine Menge machen. Geh mir den mal live angucken, damit ich weiß, ob das auch so.
Stimmt, mit dem Martin. Ich habe ja noch so vorgespielt.
Ja, aber unwillentlich. Also du warst ja das war so ein kleiner Laden auf der in Kalk.
In Kalk, ja, ja.
In dieser gemütlichen, etwas jugendheimmäßigen Atmosphäre hast du dann da deinen Auftritt gehabt und ich war fasziniert, weil du hast exakt so geklungen wie auf den Aufnahmen. Also Gitarre, Gesang, Präsentation,
ja, es war alles. Heute, es war Playback.
Es.
Nee, danke, vielen Dank. Das ist nett.
Was heißt nett?
Ja, Lobhudelei-Podcast.
Nee, überhaupt nicht. Aber das war mir einfach wichtig, dass das, was da auf dem Band ist, dass das eben auch, das Thema Authentizität kommt ja dann direkt ins Spiel. Ne? Und das ist, glaube ich, auch ein ganz gutes Thema für unser weiteres Gespräch heute, weil. Das werde ich häufiger sagen müssen heute, dieses blöde Wort, Authentizität.
Authentizität. Wann habe ich denn dann, oder wann haben wir denn dann gegenseitig voneinander rausgefunden, dass wir tatsächlich auch beide Sprecher sind? Sehr früh oder? Weil, also ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich dich weiter noch gestalkt habe, nachdem ich dieses Q-Tips Ohrenbild da gesehen habe. Da habe ich, glaube ich, erstmal den Bildschirm verbrannt danach.
Du hast wahrscheinlich dich erstmal fokussiert auf die wichtigen Dinge. Lass die Band zum Leben erwecken. Genau. Ich weiß es nicht mehr. Du bist ja als Schauspieler irgendwann da reingewandert sozusagen. War das in der Zeit oder warst du da schon aktiv?
Nee, 2013 hast du gesagt, war das, ne? Hm. Ich würde so sagen, meine erste Steuererklärung als Sprecher ist, glaube ich, von 2011. Und so davor habe ich auch schon ein bisschen hier und da gesprochen im eigenen Home-Studio noch im Wohnzimmer. Also da müsste ich eigentlich auch schon so, natürlich noch in den anfänglichen Fußstapfen, oder wie man sagt, gewesen sein, aber ich glaube, es war dann auf jeden Fall schon schnell klar, der ist ja auch Sprecher. Mhm. Spätestens, glaube ich, als ich dich besucht habe und in deinem Keller gesehen habe, der hat ja ein kleines Studio stehen, ne?
Was soll der?
Ja.
Dann haben wir ja ziemlich zeitgleich quasi angefangen.
Also ich erinnere mich, du hattest nämlich auch noch diesen einen Gig, du hast einen Podcast aufgenommen damals, für deinen Arbeitgeber, glaube ich, war das, ne?
Ja.
Jeden Morgen um 7.30 Uhr oder so, ne?
8.30 Uhr hieß der und musste dann auch zu dem Zeitpunkt fertig sein, egal in welchem Zustand ich vorher mein Zuhause erreicht habe, morgens aufgestanden bin, scheißegal. Der Podcast musste drin sein und die Zeit. War wichtig, war aber auch toll, weil das war mein großer Einstieg quasi in das, ich bin jetzt professioneller Sprecher, ich nehme das ernst, ich bin jeden Tag zur Verfügung, ich bin immer auf Draht und immer fit und kann so etwas leisten morgens.
Und war das der ausschlaggebende Job, weswegen du gesagt hast, ach, das mache ich jetzt mal, Sprecher? Oder war das schon vorher eine Sache, das würde ich gerne machen und hoppla, jetzt sagt mein Arbeitgeber, also noch damals, als du Vollzeit angestellt warst?
Nee, Entwicklung war eine andere. Entwicklung war eher so, dass ich, nachdem die Phase Schulchor, ich singe Sopran, abrupt irgendwann durch seltsame Geräusche aus meinem Hals auf dem Schulhof abgeschlossen wurde.
Also du warst vorher immer Ave
Maria. Ich habe wirklich Sopran gesungen im Schulchor, ja.
Junge.
Die Sache war halt, dass meine Stimme sich plötzlich tief anhörte und sonor und dass ich angefangen habe, ich habe viel gelesen früher schon, aber dann habe ich auch angefangen vorzulesen, nämlich meistens in der Schule.
Wann sind wir denn jetzt? Wir sind jetzt weit vor 2013, ne?
Oh, wir sind Mitte der 80er Jahre.
Ah ja, guck mal. Da habe ich auch noch Sopran geschrien, aber.
Da warst du noch. Auf jeden Fall hat sich das so ergeben. Ich habe angefangen gerne vorzulesen, weil es mir Spaß gemacht hat. Ich habe immer die Texte geliebt. Ich fand das immer schön, was man damit machen konnte. Und nachdem ich jetzt dieses Organ bekommen hatte, was auch noch gut klang irgendwie auf eine Weise, war natürlich noch völlig in den Anfängen und relativ ungesteuert, war ich aber immer derjenige, der gesagt hat, ja, ich kann vorlesen im Deutschunterricht, wenn es um irgendeinen Text ging. Und die Klassenkameraden haben nach einer Zeit angefangen, dann immer zu sagen, guten Abend, meine Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten. Und dann war klar,
aber mutig von dir auch zu sagen, ich lese jetzt vor im Unterricht, weil...
Ja, aber gut, ich konnte es und viele andere konnten es nicht. Es waren viele, die da saßen und dann irgendwie sich mit dem Text abmühten und dachte ich, was soll das? Mir macht Spaß und klingt dann auch ordentlich, dann haben die Leute auch Lust zuzuhören.
Ja, vor allen Dingen waren die alle glücklich, dass sie nicht vorlesen mussten, weil Schreber Küchler wieder gesagt hat, kann ich bitte vorlesen?
Ja, ja, ich habe eine Menge sehr leckerer Pausenbrote eingestrichen in der Zeit.
Nicht nur durch Gewalt.
Nicht nur durch Gewalt. Nö, das war mein Hauptstandbein, aber ich habe jetzt noch weitere Druckmittel gefunden, also quasi sowas wie Sympathieträger zu werden und nein. Es war tatsächlich zu der Zeit auch, dass ich angefangen habe mit Theaterspielen. Ich glaube, da kam auch viel noch mit dazu, dass ich eben Texte bekommen habe, die ich mir erarbeiten musste. Ich muss erstmal begreifen, worum geht's da. Und nun habe ich das so rausgehauen und dann sagte der, nee, mein Freund, da musst du mal mehr in die Richtung, versuch doch mal, was will denn der da wirklich sagen und so. Da begann so die erste Idee von Textarbeit.
Das war auch schon, das war auch noch junger Erwachsener oder
ja,
Jugendlicher?
Ja, das war schon Ende der 70er.
Aber war das in der Schule oder war das eine Schauspiel-Theaterschule?
Außerhalb der Schule angesiedelte Theatergruppe, das war eine, oh Gott, was, ein Student, Germanistik, glaube ich, oder Theaterwissenschaften, ich weiß gar nicht mehr, was er gemacht hat, der auf jeden Fall das als Projekt gewählt hat, um sich auf seine Abschlussprüfung vorzubereiten und dieses Projekt dann quasi damit reinzunehmen, wenn ich mich richtig erinnere. Und der hat sich damals halt eine Truppe zusammengesucht, alles Waldorfschüler. Wir waren also da sehr in diesem anthroposophischen Kreis unterwegs und haben auch im Waldorf-Kindergarten in Köln geprobt und haben Momo und die Stundenblumen aufgeführt nach einigen Jahren der Probe, weil es zog sich ganz schön hin, weil viele die Texte nicht gelernt haben und keinen Bock hatten und er wieder mit seinem Studium und was weiß ich was. Hat mich auf jeden Fall sehr begeistert und hat auch dazu geführt, dass danach sich eine weitere Theatergruppe gegründet hat, auch wieder im anthroposophischen Umfeld in der Christengemeinde. In Köln hat sich der Jugendkreis zusammengeschlossen, den gab es auch schon, die hatten schon mal ein Theaterstück aufgeführt, suchten dringend neue Mitspieler. Und da bin ich dann auch reingerutscht und das habe ich relativ lange gemacht sogar, bis ich 18 war. Und da war
mit
das,
Aufführungen auch, ja?
Ja, wir waren sogar relativ erfolgreich. Also obwohl wir keine schulische Gruppe waren, wurden wir auch zu Schultheaterwochen eingeladen. Und Leute standen dann da und sagten, Mensch, ich musste so weinen bei der Szene. Also es gab offensichtlich einige Leute, die da talentiert waren in dieser Gruppe und wir haben ein bisschen Erfolg damit haben können. So, und, ne? Aber jetzt nicht so weit, dass ich dachte, du wirst Schauspieler. Das ist es. Das ist schon, da habe ich mein Leben lang drauf gewartet, diese Eingebung zu haben. Nö, eigentlich eher nicht. Interessanterweise habe ich nach dem letzten Auftritt aus dieser Gruppe, und die Gruppe löste sich dann auf, weil alle gen 20 waren und sich um ihr Studium kümmern mussten und ihren weiteren Lebensweg, habe ich überhaupt nichts mehr in die Richtung gemacht.
Also du hast, der Prozess hat dir Spaß gemacht in dem Moment, aber danach...
Es war toll, ja.
Und Applaus war auch geil, oder ja, daran zu arbeiten, aber danach hast du gedacht, jetzt...
Ich weiß nicht, was da war.
Wieder aufs Fahrrad.
Ich bin dann sehr mit mir beschäftigt gewesen, offensichtlich. Private Situation, Familie. Und genau, und dann, wie geht's mit dir weiter? Was macht deine Schule? Und da. Und
achso, das kam eher von deinen Eltern dann auch oder sowas in der Richtung,
wie du meinst? Nee, also wenn du gerade sagst, wie geht's mit dir weiter? Nee, das betraf schon mich. Also meine Eltern haben sich relativ wenig in mein Leben eingemischt. Die hatten genug mit sich selber zu tun. Und das ist so ein bisschen diese häusliche Situation, die mich auch sehr mit Beschlag belegt hat, weswegen jetzt nicht irgendwie, da ist alles in Butter und da kann ich mich drauf ausruhen und kann jetzt sagen, ich werde Schauspieler, und alle lächeln und nicken und sagen, ja Mensch, du bist doch auch wirklich talentiert und deine schöne Stimme und mach doch mal was da draus. Nein, die waren, wie gesagt, mit sich selbst beschäftigt, und es gab eigentlich nur einen aus meiner Theatergruppe, der mein Freund Detlef, mein damaliger, der sagte, Junge, da musst du was draus machen.
Dein Freund hat zu dir Junge gesagt.
Ja, so
Junge,
ungefähr.
Von oben herab.
Man sagt, nein, nicht so.
Nee, sondern, Junge.
Junge.
Brudi, sag mal.
So, Brudi. Ey, Brudi heute, genau. Das war der Einzige, der gesagt hat, da solltest du dranbleiben, da machst du was draus. Er war auf dem Weg zum Journalisten, hat natürlich auch viel mit Radioleuten zu tun gehabt und entsprechend auch gewusst, was braucht man da. Und offensichtlich war ihm meine Stimme angenehm, sodass er dachte, die kann der verkaufen, geht. Und hat irgendwann tatsächlich auch für mich so einen, ein Wochenendseminar gebucht bei Reinhard Pede, der ja Nachrichtensprecher ist, relativ bekannt. Ich glaube, der ist auch noch aktiv. Ich weiß nicht mehr, ob der Deutsche Welle oder Deutschlandfunk war. Es war auf jeden Fall damals schon ein angesagter Sprecher, dessen Name ich auch schon mal gehört hatte.
Hat er dich angerufen und gesagt, hey, ich habe hier was gefunden, hast du Bock?
So ungefähr. Cool. Guck mal hier, also schmiss mir da irgendwas hin, Zeitungsartikel oder weiß ich nicht was. Im Erzbistum Köln, hier Rainer Pede macht da einen Kurs, Sprechen am Mikro. Ja, sage ich, ja, okay. Aber das ganze Wochenende lang, das ist aber schon aufwendig. Ne? Also ich hatte zu der Zeit nicht wirklich so ein
Sprecher.
auch, ja. Ja, ich tauchte dann auf und es war interessant. Da waren viele Journalisten, die lernen sollten, wie es ist, wenn man am Mikro sprechen kann, richtig, weil viele tun das und können das nicht so wirklich gut. Mhm. Betonen immer auf dem Verb am Ende des Satzes, was mich wahnsinnig macht auf Dauer, wenn ich den zuhöre. Und da war also dieser Mensch, der wusste, wie es läuft und der jetzt den Semi-Profis was zeigen sollte, wie sie professionell werden und eben so ein Hillbilly wie mir mal auf die Stimme hören, ob da überhaupt was zu machen ist. Und er sagte, doch, also du hast keine Sprachfehler, also die Zunge hinkt nicht und deine Zähne kriegst du auch auseinander und das klingt gut.
Resonanzkörper ist sowieso mit 3,80 Meter.
85
Körpergröße, ja.
Das auch, 3,85 Meter Körpergröße, super. Es wird einige Umbauten immer in Anspruch nehmen, aber wir kriegen das hin. Das lohnt sich ja. Und dann meint er, ist es halt noch Arbeit. Ich sag, wie, was ist noch Arbeit? Das ist interessant. Ich habe das auch bei vielen Menschen erlebt, die eine schöne Stimme haben, dass die sich denken, das ist toll, mit dieser schönen Stimme kann ich Geld verdienen.
Und das ist es jetzt. Und das mehr brauche ich nicht zu lernen.
So ungefähr. Es ist faszinierend. Und bei manchen ist es tatsächlich auch so, dass sie ja so eine natürliche Begabung mitbringen. Die brauchen wirklich nicht mehr viel zu machen, um ein gewisses Genre bedienen zu können. Also interessant, wie dann jemand plötzlich da sitzt und Hörbücher vorliest, stundenlang, und es wird hier keine Sekunde langweilig. Und dieser Mensch, von dem ich da gehört und auch den ich gehört habe, der war kein Profisprecher. Aber der hat das in einer Art und Weise vorgetragen, dass du einfach Bock hattest zuzuhören. Der hat da die Charaktere vor sich gesehen, der war irgendwie im Flow und dabei keine Sekunde langweilig. War echt der Knüller. Und dachte ich, ja, so einer bist du ja auch. Du hast ja jetzt auch
Schauspieler. Knüller?
Ich bin ein Knüller, ich habe Schauspielerfahrung, alles tippi. Ne? Dann brauche ich bloß da mal jetzt, ich muss nur eine kleine Publikation machen hier à la Webseite. Das bin ich, Freunde.
Dann laufen sie mir bucht die Türe jetzt, ein. Ne?
Genau. War anders. Ich habe durch diese Geschichte mit dem Rainer Pede gedacht, jo, arbeiten an der Stimme, ja, kann man ja mal machen. Was empfiehlt sich denn da? Dann gab es klassischen Gesangsunterricht, habe ich genommen, tatsächlich bei einer Opernsängerin. Und festgestellt, dass ich einen enormen Stimmumfang von irgendwie 3,5 Oktaven habe oder irgendwie sowas hat die da ausgemessen. Ich weiß nicht, meinte auf jeden Fall.
Ja, mit den 3,85 Meter.
Ja, es teilt sich dann gut auf. Ne? 3,90 Meter wäre optimal gewesen.
Erste Oktave Oktaven, bis zum aber, Knie, zweite bis zum
Ja, genau. Ne? Das ist das auch, die Stimme sacken lassen.
Genau.
Wir sind Schienbein, bis es etwas knöchern klingt im Ganzen. Auf jeden Fall habe ich das gemacht und dann habe ich Sprechunterricht genommen und dann habe ich Schauspielunterricht genommen und immer gehofft, dass doch dann jetzt da auch mal was passieren müsste.
Wo hast du denn gehofft, dass was passiert? Also was war, es gab die Publikation auf der Webseite und ja, wo sind wir denn jetzt gerade? Sind wir schon in den 90ern oder später?
Da sind wir schon Mitte der 90er, als da der Beschluss langsam klar wurde, da kann man mal mehr draus machen.
Aber man muss anmerken, zwischen nebenher hast du trotzdem eine Ausbildung gemacht und hast eine Feststelle angenommen, also hast gearbeitet, ne? Du warst jetzt nicht der kellnernde
Hollywood-Schauspieler. Ich bin der Künstler, ich bin zu höheren Berufen, aber ich muss leider noch mein Geld auf andere Weise verdienen. Das interessanterweise nein. Ich habe angefangen zu studieren, Germanistik und Pädagogik, Philosophie und Sprachwissenschaften.
Jausa.
Ja, fantastisch.
Das ist ein ganzes Quartett.
Das genau. Und genauso viel habe ich auch gespielt in der Zeit. Das heißt, ich habe viel Musik gemacht und habe viel rumgekaspert und mich mit Freunden getroffen und Abende rumgehangen und auch Morgende noch rumgehangen und einfach so die klassische Studentenzeit, aber ohne dass dann irgendwann da was bei rausgekommen wäre. Ich habe leider noch vor Abschluss meines Grundstudiums irgendwie alles aufgeben müssen. Das hatte auch damit zu tun, dass ich einfach keine Kohle hatte. Mhm. Das BAföG-Amt hat mir ganze 136 Mark zur Verfügung gestellt Und das reichte irgendwie für nichts. Und dann habe ich angefangen, nebenbei Computer zu bauen. Und zu der Zeit, Anfang der 90er, war das eine tolle Sache. Die Personal Computer kamen gerade erst raus. Alles andere war halt Commodore und...
das waren feste Maschinen, ne?
Die feste Maschinen, nicht davon, ja? Da konntest du nichts dran. Also man konnte natürlich auch da kleine Bauteile ausfummeln und ein bisschen Speicher updaten. Mhm. Und mein damaliger Chef, der hatte wohl auch angefangen mit so einem Modul, was er sich ausgedacht hatte, mit dem man irgendwas toll upgraden konnte. Das hat er selber zu Hause zusammengelötet und für gutes Geld verkauft. Und dann ist er in diese Personal Computer Geschichte eingestiegen. Und als ich mal bei ihm bei einer Renovierung geholfen habe, hat er gesehen, dass ich drei linke Hände habe und hat gedacht, der muss Computer bauen bei mir, hat mich gefragt. Ich habe da angefangen und bin dann auch tatsächlich 13 Jahre in dieser Firma geblieben. War dann der Abteilungsleiter in diesem Hauptgeschäft am Rudolfplatz, da wo heute die Wohngemeinschaft drin ist. Da habe ich früher im ersten Stock direkt hinter dem sich drehenden Würfel mein Büro gehabt und habe meine Azubis ausgebildet und die Kunden beraten und was weiß ich. Und das hatte nichts mit dem Sprechen zu tun. Das hatte nichts mit Schauspielern zu tun und das hat mich vor allem in meiner musikalischen Karriere nicht besonders vorwärts gebracht.
Also ich wollte dich gerade fragen, hat es dich eher ausgebremst in manchen...
Interessanterweise hat es mir eine Kompetenz verliehen, von der ich nie geglaubt hätte, dass sie irgendetwas mit dem im Hinterkopf ständig schwebenden, ja, aber du machst doch was mit deiner Stimme und du bist doch, das kann doch nicht dann das der Endpunkt sein.
In welchem Bereich?
Viel mehr damit zu tun. Das ist ja das Interessante. Wenn du Menschen etwas erklären möchtest und du willst, dass sie dir dabei zuhören und dass sie Spaß haben, sich anzuhören, was du ihnen sagst, dann musst du gewisse Dinge mitbringen. Und das ist nicht nur eine Stimme, sondern auch die Art, die Stimme zu benutzen. Du musst in der Lage sein, dich in dein Gegenüber hineinzuversetzen, also eine gewisse Empathie, seine Sichtweise anzunehmen, zu gucken, wo ist der gerade, wo muss ich den abholen, was weiß der schon, mit was würde ich ihn also beleidigen, wenn ich ihm das versuche zu erklären, weil er sagt, mein Gott, fangst du doch nicht bei Adam und Eva an. Ne?
Sondern, drücken Sie mal auf den Netzschalter.
Genau, haben sie schon ein- und ausgeschaltet. Das Ganze einfach mit vielleicht noch ein bisschen Humor zu paaren und da kam wieder das Schauspielerische mit rein, dass ich einfach den Leuten auch mal ein bisschen Kasper gespielt habe. Ich habe dann halt irgendwie plötzlich meine Stimme verändert und habe mich in eine Rolle reingespielt, die ihnen zeigen sollte, es könnte jetzt auch ganz anders sein, sei froh, dass du mich hast zum Beispiel, ne?
Ich nenne das immer so ein bisschen soziale Intelligenz.
Ja.
So eine Konversation oder eine Konversation, die man führt, zu blitzschnell sezieren zu können, auseinandernehmen zu können, um zu wissen, wie muss ich jetzt mit dem Gegenüber, mit dem ich spreche, wie muss ich dem Gegenüber auftreten, dass ich vielleicht die Konversation vorantreiben muss, weil sonst nichts passiert, auflockern muss oder mich auch einfach nur mal fügen muss und dann nur mal zuhören muss. Und man merkt immer sehr schnell, ob der Gegenüber, mit dem man sich unterhält, dieses besitzt, diese soziale Intelligenz, wie ich sie nenne. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt erfunden habe, aber das ist so ein Begriff, der mir irgendwie da auf der Zunge liegt, wenn ich daran denke. Und das hast du dabei auf jeden Fall gut, hast du dein ein gutes Repertoire zusammenbasteln können, ja, mit den ganzen verschiedenen Kunden oder auch Mitarbeitern, denen du da erklären musst, warum wahrscheinlich jetzt der Jumper auf der Grafikkarte locker ist und deswegen kein Bild entsteht oder was?
Ja, genau. Das ist ziemlich exakt und deine soziale Intelligenz zeigt auch sofort, dass du, wie du mich ansprechen musst, um die richtigen Bereiche zu triggern.
Er hat Jumper gesagt. Darüber weiß ich jetzt.
Jumper. Das sind diese kleinen Steckbrücken, meist blau oder schwarz, aber es gibt auch gelbe.
Weiße, ja.
Und auch weiße. Tatsächlich, ja. Es ist wirklich, also was, wenn du in der Kundenberatung und im Kundenservice tätig bist und Menschen kommen mit Problemen an einem technischen Gerät, dann kannst du relativ schnell allein an ihrer Herangehensweise an das Problem und an das technische Gerät und an dich rausfinden, was ist das für ein Typ? Was will der, wo steht der gerade? Und ich habe bei den meisten einen Weg gefunden, ihnen es zu erklären, was da vorgeht, nämlich auf eine menschliche Art, auf eine mit menschlich verständlichen Bildern ausstaffierte Art, dass sie verstanden haben, warum der Computer das tut, was er tut. Und beim nächsten Mal riefen die mich an und sagen, Hammer, der hat gerade wieder das und das gemacht. Und dann habe ich einfach mal geguckt, was das mit der Fehlermeldung war. Und dann habe ich das mal nachgeguckt und dann habe ich da den Schalter umgelegt, dann hat es funktioniert. Voller Stolz, fast mit Tränen in den Augen, weißt du, so ungefähr.
Du hast deine Kunden so sehr geschult, dass sie am Ende nicht mehr deine Dienste brauchten.
Ja, natürlich. Im Endeffekt Hilfe zur Selbsthilfe. Was für mich jetzt der besondere Punkt war, wo es mit dem Sprechen losging, war, dass ich auf all diese Erfahrungen, all dieses Begriffen haben, wie Menschen funktionieren und wie sie rezipieren, wie sie Sachen aufnehmen können und welche Kanäle man da zur Verfügung hat und wie man die bedient, wie man die antriggert vielleicht. Und das dann auch mit den entsprechenden stimmlichen Tricks vielleicht, ne, dass man also gerade am Telefon, im Telefonsupport eine besondere Wärme in die Stimme bringen kann und Leute sehr persönlich ansprechen kann und sie während der Rechner irgendwas macht und der Fortschrittsbalken sich mühsam nach vorne quält, was Persönliches fragen kann, ohne aufdringlich zu sein, aber einfach, um sie für den Moment von dem Problem wegzuholen und einfach in eine ganz andere Interessenebene zu bringen und die danach zwei, dreimal gelacht haben nach dem Telefonat und sich verabschieden und richtig fröhlich sind.
So eine leichte mentale Manipulation vielleicht
so,
auch,
ne? Genau.
Des Gegenübers.
So, und jetzt stell dir das vor, du kriegst von deinem Arbeitgeber einen Pfeil geschickt, das ist ein halbstündiges E-Learning für die neue Verfahrensweise der Qualitätssicherung in deiner Firma. Und du kriegst die trocken ins Ohr geknistert und denkst nach 3 Minuten, boah, ich sterbe.
Mit so einem Headset-Mikrofon die ganze
genau,
Zeit. Drücken Sie auf Datei neu.
Wo dann noch so ein bisschen Hall im Hintergrund zu hören ist, weil der das wirklich in seinem ungedämmten Wohnzimmer gemacht hat und wo es ihm einfach auch scheißegal war. Hauptsache, es ist günstig. Hauptsache, das wird irgendwie gesprochen. Ne, so. Das tötet. Das tötet Interesse, das tötet die Neugierde nach den wirklichen Inhalten, die da vermittelt werden müssen. Das tötet natürlich dann auch den Fortschritt in der Firma und diverse andere Dinge. Und es motiviert überhaupt gar nicht, in keiner Weise. Und wenn der Arbeitnehmer den Eindruck hat, sein Arbeitgeber interessiert sich einen Scheiß dafür, in welcher Art und Weise er das präsentiert bekommt, dann kann er sich nicht wertgeschätzt fühlen. Also um dieses Beispiel E-Learning jetzt mal zu nehmen.
Ja.
Deshalb ist es für mich in dem Fall, wenn man mir so einen Text gibt, wichtig, den Inhalt zu kapieren und den Inhalt auf einer möglichst breiten Basis, also möglichst vielen Leuten verständlich zu machen, ohne die zu beleidigen, die schon viel drüber wissen, mit zu detaillierten Erklärungen, so wie es scheint. Oder zu langsamem Sprechen, damit auch die alle mitbekommen, was ich ihnen jetzt sagen möchte, sondern in einem einigermaßen natürlichen Flow. Einfach möglichst menschennah, verständig und mit dem Hinblick auf die Person, die sich das anhören muss, das einzusprechen. Und das hat bisher eigentlich immer dazu geführt, dass ich eigentlich sehr positives Feedback gerade für E-Learnings bekommen habe, aber auch für Erklärvideos. Und dass man das auch gerne wieder nimmt, einfach weil die gemerkt haben, Leute hören einfach gerne zu. Das macht Spaß, dazu zu hören. Ein leichtes Lächeln während des Sprechens in der Stimme zu haben, das macht unglaublich viel aus. Die Leute fühlen sich angesprochen. Es ist nett, es ist einfach wie eine Plauderatmosphäre, so ein bisschen wie wir das jetzt haben, wie ich dir versuche zu erklären, so versuche ich dann da auch zu erklären.
Das ist auch das, was du hauptsächlich machst, viel E-Learning, Erklärfilme, solche Fließtexte nenne ich sie mal, ja?
Das ist viel und auch viel Präsentationen von Firmen, also die sogenannten Imagefilme. Denn auch da geht es darum, irgendwie möglichst vielen Menschen etwas auf eine emotional, wie soll man sagen?
Ja, es kommt natürlich immer drauf an, ob es gibt ja solche und solche Imagefilme. Ne? Es gibt die B2B, Business-to-Business Imagefilme, die eher sehr technisch sind und
ja.
Wir sind die Marktführer in dem und dem Projekt. Und dann gibt es die eher vielleicht Recruiting-Firmen, die vielleicht eher auf Emotionale gehen und sagen, bei uns werden Sie auch wertgeschätzt als Mitarbeiter, wenn Sie bei uns anfangen. Mhm. Bitte kommen Sie. Also das, da gibt das ja auch schon alleine sehr rangiert ja in beide Richtungen, ne?
Ja, genau, wie es diverse Formen von Erklärfilmen und E-Learnings gibt und so weiter, die alle was Unterschiedliches wollen. Ne? Wenn das E-Learning dahin geht, dass wir alle effizienter zusammenarbeiten, damit wir morgen auch bla bla, oder ob das Ding ist irgendwie Technik, ist ärgerlich, wissen wir, muss aber erklärt werden. Hörst dir eine Weile an und dann bist du durch.
Ich bin eigentlich dein Kumpel. Eigentlich würde ich auch lieber mit dir jetzt draußen im Park einen trinken gehen, aber hör doch mal kurz zu.
Und das machen wir nachher, okay?
Ja. Drück einfach nachher auf F5 und dann sitzen wir im Park.
Genau, ich komme gleich zu dir. Ja, es ist immer das Bild des Gegenüber zu haben und die emotionale Ansprache zu haben und zu verstehen, wie der Text welche Areale des Gegenüber ansprechen soll.
Das ist eine schöne Sache, dass du das sagst, dass man dass das auch noch ein weiteres Element ist, was man als Sprecher vor dem Mikrofon vielleicht auch im Kopf haben muss, ne? Das sage ich mir weniger oder weniger häufig, dass ich vor dem Mikro stehe und denke, ich denke weniger an den Zuhörer oder an den Zuschauer, sondern in dem Moment vielleicht eher an den Kunden, der möchte, dass er das mit einer weichen Stimme oder mit einer coolen Stimme haben möchte oder so, und dass ich alle SCAs richtig ausspreche oder was auch immer, ne? Und
sind sie rein.
Aber daran zu denken, dass es ja am Ende auch einen Endkunden gibt, das ist eine schöne Sache, dass du da so weit denkst, dass du denkst, ich spreche jetzt dieses Hörbuch und das soll am Ende auch dem und dem gefallen, weil der soll nicht nach 2 Minuten ausmachen und denken, der liest vor, aber ich höre gar nicht zu.
Also sagen wir, das ist eine grundsätzliche Idee. Ich maße mir nicht an, zu wissen, wer da sitzt, weil die Vielzahl der Zuhörer ist einfach zu unendlich, als dass man jetzt für jeden Einzelnen da irgendwas rauskitzeln könnte. Die meisten Themen oder Dinge sind allein auch von den Bildern her, es wird ja meist mit dem Video geliefert, für den einen ansprechen, für den anderen gar nicht.
Klar, aber es gibt ja schon so Projekte, es gibt ja schon Projekte, in denen du denkst, in denen du meinst zu verstehen oder in denen du vielleicht auch ein Briefing bekommst, wir wollen damit den und den ansprechen. Und selbst wenn es das nicht gibt, gibt es vielleicht das Projekt und du denkst dir für dich selbst, ich möchte damit den und den ansprechen oder ich stelle mir vor, das könnte für den und den interessant werden. Und dann sprichst du halt die Shampoo-Werbung eher leidenschaftlich. Schaumig. Und sprichst die Auto-Werbung eher eckig und kantig und
es kommt auf
jetzt
an.
Neu mit 4 Rädern.
Deshalb fallen ja auch diese ganzen Werbungen und Sachen, die völlig anders sind, auch so immer so schön raus und fallen viel mehr auf als das Zeug, was man eh schon kennt.
Du hast es dann aber irgendwann geschafft, dass tatsächlich Leute angesprungen sind auf deine Website oder deine Werbung oder deine Stimme jedenfalls und hast die ersten Aufträge bekommen, dass sich das so weit angehäuft hat, dass du irgendwann tatsächlich gesagt hast, ich mache jetzt einen weiten Sprung, du kannst es gerne zwischendurch noch ausfüllen, dass du irgendwann gesagt hast, hey, meine Vollzeit-Festanstellung, die kann ich jetzt mal ein bisschen zurückschrauben, weil als Sprecher verdiene ich ja auch gut, beziehungsweise jetzt nicht nur finanziell, sondern als Sprecher möchte ich das gerne auch noch weiter pushen, dafür brauche ich mehr Zeit.
Ja, es ist tatsächlich auch schon Mitte, Ende der 90er dazu gekommen, dass ich erste Beauftragungen hatte bei unserem damaligen Bandproduzenten, der dann ein Studio aufgemacht hat, in dem er Jingles produziert hat für auch größere Firmen und für Lotto zum Beispiel hat er sich beworben für eine Kampagne. Da habe ich irgendwie 5, 6 verschiedene Spots gesprochen mit diversen Charakteren und Dialekten und was weiß ich was. Das war eine gute Kooperation, weil er hatte wenig Geld und ich wenig Ahnung. Das heißt, ich konnte üben und er musste nicht so viel dafür bezahlen, dass ich übe. Das Endergebnis war immer wunderbar und dadurch hatte ich ein bisschen Demomaterial. Das ist ja, wie man heutzutage auch jedem neuen Sprecher, der reinkommt, erklären muss, ohne Demomaterial bist du unbekannt. Es gibt dich nicht. Sieh zu, dass du gutes Demomaterial aufnimmst, dann können wir darüber sprechen, wo wir das veröffentlichen und wen du damit ansprechen kannst.
Und das muss ja noch nicht mal Demomaterial sein von einem schon gesprochenen Job. Das kann ja auch komplett fiktives, erfundenes Zeug sein.
Ja,
ne? Es ist natürlich schöner, wenn man sagt, wenn man wirklich irgendwie der neue Porsche, jetzt mit Fenstern, die auch öffnen.
Kannst du faken, aber sagen wir, ich habe tatsächlich von vielen Werbeproduzenten gehört, die gesagt haben, ich möchte keine gefakte, ich möchte...
Ich meinte jetzt in dem Moment, wenn du sagst Porsche, bla bla bla, dann würdest du sagen, ich habe den Job tatsächlich für Porsche gesprochen.
Genau.
Nur wenn du Porsche-Job gesprochen hast, dann brauchst du wahrscheinlich, bist du nicht mehr auf kleine Demos angewiesen.
Nee, das ist richtig.
Oder aber, du machst was gefaktes, erfundenes und sagst, erfindest eine Automarke. Irgendwie.
Ja, das wäre möglich und das, da habe ich auch keinen Bauch. Auch weh mit, das jedem zu empfehlen, das zu tun, weil viele dann so, ja, aber das habe ich doch nicht wirklich. Oder? Egal, du musst ja mit irgendwas präsentieren. Dann gibt es natürlich auch die, die sagen, ist mir egal, brauchst mir keinen Werbespot zu schicken, schick mir einen Imagefilm, ich kann mir das gut genug vorstellen, als ich wüsste, ob du dann, ne, und so.
Ja, klar.
Naja, also auf jeden Fall hatte ich dann Ende der 90er diese Kleinproduktion, dann hatte ich die ersten Demos und die habe ich dann tatsächlich immer hochgeladen und da konnte ich dann auch sagen, hier guck mal, hier hör mal und habe immer allen erzählt, dass ich Sprecher bin, obwohl das da noch lange nicht so weit war. Also von meinem heutigen Kenntnis und Wissensstand auch tatsächlich technisch und stimmlich nicht. Also das damals, ja, es klang okay und das war das ein oder andere Mal habe ich einen Zufallstreffer gelandet, aber die Fähigkeit, im entsprechenden Moment genau den richtigen Ton zu treffen und genau die richtige Ausstrahlung zu haben, das ist ja viel Arbeit. Da muss man ja wahnsinnig viel Erfahrung haben, um rauszufinden, welche Schalter muss ich an mir bedienen, sei es jetzt in der mentalen Voraussetzung, sei es stimmlich, sei es was weiß ich was, um dem Genre auch den richtigen Ton mitzugeben und reagieren zu können auf Regieanweisungen.
Aber da hast du dann in dem Moment tatsächlich Profit davon gezogen, was man sonst immer sagt, als etablierter Sprecher ist es, da sagt man immer auch, wie blöd unser Beruf, der Sprecher ist so ein ungeschützter Beruf, jeder kann sich ein Mikro nehmen und einfach sagen, ey, sei Sprecher. Das hast du damals dann machen können oder getan, was jetzt nicht verwerflich ist, aber das war gut für dich, dass du sagen konntest, ich bin Sprecher. Ja. Du hast jetzt nicht gesagt, ich bin Schreiner und die Leute haben gesagt, wo ist denn ihr Diplom oder was auch immer? Also, du hast gesagt,
sie haben ja noch alle Finger. Ja, tatsächlich, ich habe mir gedacht, wie willst du es sonst machen?
Klar. Ich will gerne Sprecher werden.
Erzähl doch bitte allen, dass ich gerne Sprecher werden würde. Vielleicht kommt ja einer auf die Idee, dich einzuladen und nee, das passiert ja nicht.
Also nee, man alles muss richtig ja, gemacht.
Schon das Ziel vor Augen haben und auch entsprechend formulieren. Und dann kommen ja auch Leute, die haben gesagt, ach, sag mal, das ist ja interessant, ich habe gehört, du machst das mit der Sprache, was machst du denn da so? Und dann habe ich halt versucht zu erklären, was ich bis dato gemacht hatte. Und ja, das war interessant und dann kam halt, wie gesagt, was ich auch eben schon erzählte, noch Sprechunterricht und noch Schauspielunterricht und alles Mögliche dazu, wo ich gedacht habe, na gut, das kann ja nicht schaden, das mal zu machen und auch da habe ich eine Menge lernen können. Und dann irgendwann dachte ich, okay, jetzt die Homepage und jetzt muss aber auch langsam mal was passieren. Und es passierte immer nichts. Und mein Computerjob ging mir mehr und mehr auf den Sack. Es war wirklich unerträglich. Wenn ich nach 8 Stunden Computerstress nach Hause kam, wollte ich töten. Und meine Familie fand das nicht gut. Und
die wollten gerne leben bleiben?
Ja, ich weiß nicht, was das wieder soll. Da hängen die Leute am Leben. Also was ist das schon wert? Ich meine, wie viele Menschen leben? Das war nämlich auch, es gab auch einen wichtigen Auslöser. Wir waren 2010 in USA und Kanada für 4 Wochen. Und am Ende dieser 4 Wochen saß ich irgendwie in Toronto auf einer Dachterrasse und schaute auf den Fernsehturm und dachte, Alter, du kannst jetzt nicht nach Hause gehen und einfach so weitermachen. Das geht nicht. Du bist ein anderer Mensch jetzt. Es muss doch mehr noch geben. Und dann kam ich nach Hause und sag, Frau, ich werf die Scheiße hin, mach ich nicht mehr hier. Und Moment, Schatz, sagte sie, wir haben Kinder, wir brauchen das Geld. Ne? Du musst da noch ein bisschen bei der Stange bleiben. Dann hat es tatsächlich noch 3 Jahre gedauert, in denen ich auch immer gebaggert habe mit der Homepage. Und dann habe ich nämlich angefangen, im Internet ein bisschen zu googeln und zu recherchieren. Und wer produziert denn so Videos, die ich gut kann? So Sachen, die so klingen wie in der Sendung mit der Maus. Diese Art wollte ich gerne weitermachen. Da wollte ich was. Also such dir Erklärfilmproduzenten. Und dann habe ich halt tatsächlich die Leute angerufen und habe denen gesagt, irgendwie hier, Sprecher, und würde gerne in ihre Datenbank, haben sie da was, geht da was und so. Ja, können wir mal gucken und so. Und da hatte ich tatsächlich 2011 meinen ersten festen Kunden. Eine Firma aus damals noch, ach Gott, irgendwo bei Hannover oben. Und die sind dann nach Hamburg umgezogen und expandiert und war wichtig.
Und es kam dir vorher nie in den Sinn, schon mal Akquise zu machen? Oder weil du immer dachtest, die Webseite reicht?
Nicht oder? In der Form, ja. Ich habe halt immer so über Privatwege Akquise gemacht. Es fehlte halt einfach dieser Moment, wo es genug war, wo es so gereicht hat mit allem anderen, dass ich gedacht, okay, es ist kalt, ja, das Wasser ist tief, aber es ist mir jetzt egal. Ich gehe jetzt hin, jetzt kommt die Homepage, jetzt fange ich an rumzutelefonieren. Und also ich musste mir schon Mut zusammennehmen.
Ah, ja, okay.
Ich hatte natürlich diese, was ich eben erzählt habe aus der Computerbranche, ich konnte gut mit Leuten reden, immer alles kein Problem. Aber zu sagen, ich bin Sprecher, ich bin jetzt professioneller Sprecher, ich möchte das jetzt hauptberuflich machen. Da habe ich mir echt in die Hose gemacht. Das war ganz, ganz gruselig. Weiß auch nicht, was da...
Du hattest die E-Mails schon fertig und die Demos schon im Anhang, aber auf Senden hast du dann doch nicht gedrückt.
So ein bisschen ungefähr, in die Richtung ging das, ja. Mhm. Und ja, aber schlussendlich kam dann der Tag und ich hatte mein Studio und ich hatte diesen ersten Kunden, der sagte, ja, wunderbar. Der hat mir auch gute Tipps immer gegeben. Wenn ich dann abends nach meinem Computerjob noch schnell was aufgenommen habe, hatte das irgendwie so eine Art von Trauerflor über der Stimme. Es war leider, ich war fertig, ich konnte nicht mehr. Und dann rief er halt an und sagte, ja, an sich schön, aber
geht's dir gut?
Klingt ein bisschen traurig, kannst du vielleicht dann nochmal ein bisschen mehr irgendwie. Und so habe ich dann gehört, was meint er mit traurig, ist doch ganz normal. Und dann dachte ich, nein, du machst jetzt nochmal eine Aufnahme, wo du strahlst, wo wirklich alles dabei ist. Und dann habe ich die gemacht, dann habe ich die Vergleichs gehört und gedacht, alles klar, das habe ich verstanden. Und so habe ich mich dann Stück für Stück weiterentwickelt. Regieanweisungen von Kunden verstanden und immer weiter geübt. Durch das eigene Equipment war es ja dann auch möglich, mal schnell irgendwie ein Buch zu nehmen und mal eine Seite daraus vorzulesen, sich das anzuhören und dann zu sagen, ja, nicht schlecht, aber, oder zu sagen, hey, genau. Und ganz interessant ist, fällt mir in dem Zusammenhang ein, wann ist es richtig? Wann fühlt es sich gut an? Wann hast du den Eindruck, dass du jetzt drin bist in dem Thema, in dem Text drin, wenn du das Gefühl hast, ich habe eine Verbindung zum Zuhörer hergestellt. Und jetzt so, in dem Moment kriege ich immer Gänsehaut. Das ist
bei deiner eigenen Produktion.
Sehr interessant, weil es ist nicht, weil ich dann so begeistert bin von meiner Stimme oder irgend so ein Quatsch, sondern es ist tatsächlich das Gefühl, jetzt total drin aufzugehen. Jetzt im Moment hundertprozentig da zu sein in dem, was ich gerade tue.
Der Funke ist da, das ist rund gesprochen, das ist so gut, wie es sein kann. Vor allem der
gesamte emotionale Apparat und gesamte Fähigkeit zur Authentizität ist jetzt gebündelt und geht raus. So, habe ich Gänsehaut bekommen. Das heißt also, klarer Indikator. Ich weiß Bescheid. Also wenn es irgendwie auch bei einer Spielszene, jetzt in Hörspielen oder so, was übrigens auch fantastisch ist, Hörspiele machen mir unglaublich Spaß, habe ich dann entdecken dürfen, weil das eine schöne Kombi von Schauspielern und genau diesen ganzen anderen Kompetenzen ist, die ich da vorher erworben habe. Auch da war das so. Wenn ich dann in so einer Rolle bin und dann Gänsehaut, alles klar.
Ich erinnere mich oft bei Bandproben oder wenn wir dann musizieren gemeinsam, da hast du das, glaube ich, auch schon ein- oder zweimal erwähnt. Oh, nach dem Song, also nicht während des...
Ja. Übrigens, gerade habe ich Gänsehaut.
Aber danach irgendwie so, da kriegen wir ja Gänsehaut. Und jetzt weiß ich ja erst, was das für ein wichtiges Zeugnis ist für solch eine Produktion dann, die man macht.
Was,
das werde ich jetzt häufiger schätzen. Schau dir jetzt mal öfter auf den Unterarm.
Ja, es ist halt einfach, wenn alles passt, wenn es sich perfekt anfühlt. Und das, also Gänsehaut ist für mich halt Ausdruck höchster Emotionalität, ne? Ist ja logisch, genauso wie wenn man anfängt zu heulen, ne? Das passiert mir auch bei Musik, die mich gerade stimmen oder auch Instrumente, die mich sehr, sehr intensiv ansprechen, fange ich an zu heulen. Also Dudelsack zum Beispiel ist sowas oder so eine Eileen Pipe oder sowas, die da gibt mir 15 Sekunden, dann stehe ich unter Wasser. Es ist faszinierend und das passiert mir auch bei Musik, wo ich selber dran beteiligt bin. Wenn die für mich in einer Art und Weise, wo die Menschen miteinander verschmelzen und die Instrumente und das gemeinsame Spüren des Songs und wo der hin soll und wie Lautstärken fantastisch sich aneinander angleichen und die Rhythmik gleich empfunden wird und all diese, also wirklich hochemotional, wenn das stimmt, dann ist Gänsehaut, dann sind Tränen. Und das ist ein super Geschenk für mich, wenn das gelingt in der Produktion, sei die musikalisch oder auch bei einer Sprechproduktion, diesen Moment zu erleben, ist für mich schon das Jahr gerettet, so ungefähr. Weil ich denke mir, viel haben wir nicht. Wir kommen auf die Welt, wir fallen irgendwann tot um. Und diese Zeit, die wir dazwischen haben, möglichst intensiv zu erleben und solche Momente erleben zu dürfen, das ist für mich ein Riesengeschenk. Macht mich wahnsinnig glücklich.
Ach, wie schön. Das klingt ja wunderschön.
Ja, das ist, wenn man sowas geschafft und geschaffen hat, da kann man sich teilweise schon sehr auf die Schulter klopfen, weil das dranbleiben und immer weiter arbeiten, bis es so fertig ist, dass man auch wirklich glücklich damit ist. Das habe ich bei dem einen oder anderen längeren Auftrag auch schon gehabt, wo ich gedacht habe, ey, Alter, ich flippe hier gleich aus.
Aber, und das hast du dann vor allen Dingen bei dir im Keller geschafft, weiter an dir zu arbeiten und es dann immer breiter dich aufstellen können, dass du dann auch nicht nur die Erklärbär-Sendung mit der Maus gemacht hast, sondern dann kamen auch noch ein paar Synchronisationssachen dazu. Dann hast du mal ein bisschen Computerspiele synchronisiert, auch von dir aus dem Studio oder woanders. Hm. Hörbücher hast du dann auch eingesprochen, hier und da, ja. Und das hat sich dann so gut gefügt, dass du gesagt hast, jetzt bin ich wirklich Sprecher.
Ja, also ich habe tatsächlich, als ich 2013 habe ich meine hauptberufliche Stelle halbiert und das Studio aufgebaut und angefangen wie verrückt zu telefonieren. Da gab es dann nochmal einen Einbruch, 2014 oder sowas, hatte ich schon viele Leute angerufen und alles fing irgendwie an. Aber dann passierte plötzlich nichts mehr. Und dann habe ich mit einer befreundeten Sprecherin gesprochen und meinte irgendwie, ja, sag mal, ich verstehe das nicht. Ich habe so viel angerufen. Ich hatte so positives Feedback. Ich habe doch so schöne Demos auf meiner Seite und so. Ja, und jetzt ist der plötzlich, der macht jetzt nichts mehr und mit dem ist jetzt auch gerade nicht und so. Und dann guckt die mich an und sagt, ja, hast du den angerufen? Nein. Kennst du die Firma? Nee. Und was mit dem und dem? Weiß ich nicht, habe ich noch nie gehört. Sagt sie, also mal, was ist los mit dir? Ja, so, das war so ein Weckruf mit leichten Schlägen, mit so einem Tritt auf den Fuß, mit so einer, sag mal, hast du es noch alle? Du telefonierst 20 Leute an und glaubst, jetzt läuft der Laden? Nein.
Ja, und die Wahrscheinlichkeit, dass irgendwer bei dir an der Tür klingelt und sagt, sind Sie zufällig Sprecher? Können Sie das für mich sprechen?
So.
Aber was dabei noch durchscheint auch, du hast dich reingehangen und für dich die Akquise gemacht, du hast im Internet gesucht oder wo auch immer noch, aber ein weiteres Element dieser Akquise, finde ich, und da bin ich großer Freund von, ist es einfach auch den Austausch mit eben anderen Kollegen zu haben, um zu hören, wie machst du das denn? Was machst du vielleicht auch sogar? Bei wem hast du dich mal beworben? Nicht, weil ich deinen Job haben will oder so, sondern einfach, ich bin eher ein Freund davon zu sagen, kannst du mir mal ein paar Tipps geben?
Ja.
Ich sag dir, was ich weiß, und so befruchtet man sich gegenseitig.
Ja.
Und dass dir da die Kollegin in dem Moment vielleicht noch 3-4 Adressen genannt hat, die du nicht kantest, ist ja umso besser.
Ja, das war Gold.
Und vor allen Dingen toll von ihr, anstatt zu sagen, ja, schade für dich, Thomas, aber ich verrate dir nicht, was ich habe.
Sorry.
Ja, sorry.
Ist ein bisschen dumm, ne?
Okay, dann bau weiter Computer.
Ja, Computer bauen ist auch nicht schlecht, Thomas. Ne? tatsächlich, war ihr wahnsinnig dankbar und die hat wirklich dafür gesorgt, dass ich begriffen habe, dass ich mehr kämpfen muss für das, was ich da erreichen will. Und seit dem Punkt ist es auch bei mir so, dass ich gerne mit Kollegen, wo ich sehe, die baggern, die versuchen, zum Beispiel Kontakte tausche. Das haben wir ja auch schon gemacht, dass wir uns einfach gegenseitig Sachen geben. Jetzt ist bei uns auch das Glück, dass unsere Stimmlagen und die Art zu sprechen relativ unterschiedlich ist.
Ich weiß gar nicht, was du meinst.
Genau. Dass wir uns also nicht ständig auf den Füßen stehen und bei Kunden in Konkurrenz treten, das passiert ganz ab und zu mal, aber dann...
Aber ohne, dass wir es wollten. Ne? Also
ja,
wir haben schon öfter voneinander gegenseitig erfahren, ach, hast du auch diese Anfrage bekommen?
Genau.
Ja, habe ich auch eine Demo geschickt. Aber nicht, oh, du hast deine Demo hingeschickt, da schicke ich jetzt auch mal eine hin. Im Gegenteil, haben wir gegenseitig schon öfter bei anderen Studios gesagt, hey, kennt ihr übrigens den Thomas Küchler?
Genau, einfach mal ein bisschen kurz empfehlen.
Auch ein cooler Typ. Ne?
Sowas finde ich super. Glück gehört auch dazu, manchmal jemanden zu treffen irgendwo. Deshalb geht man auch gerne mal auf Veranstaltungen, wenn Studios zu Sommerfesten, Winterfesten.
Man muss sich selber in die Position bringen, Glück zu haben, finde ich. Ne?
Also genau.
Glück ist mit der Tüchtigung.
Man kann sich die Chancen ein bisschen eröffnen, das ist wohl wahr. Und viele der Menschen, die gerne was machen würden, die gerne Hörbücher sprechen würden, die eine tolle Stimme haben, kommen und lesen über die Texte hinweg. Sie machen das wie die unangenehme Aufgabe in der Schule. Der Lehrer hat gesagt, ich soll das vorlesen, also lese ich das jetzt vor. Man muss es lieben. Man muss den Text lieben, die einzelnen Wörter und die Möglichkeiten, die man hat, damit zu spielen. Und diese Nuancen zu spüren und damit selber zu spielen, das ist es, was ich finde, was es so schön macht. Und dann, wenn das gelingt, dann kommt die Gänsehaut. Das ist dann der Moment, wo ich denke, ja.
Und das muss man sich dann selbst als professioneller, etablierter Sprecher, der gute Jobs hat, bei jedem Job irgendwie immer nochmal neu sagen, weil es gibt leider, was heißt leider, es gibt halt auch die Jobs, wo man denkt, ist jetzt nicht meine größte Passion, ich habe aber nichts gegen den Inhalt jetzt, ich mache es mal und jetzt muss ich den Schalter umlegen, den du gerade gesagt hast, ich muss es selber sehen, was ich da jetzt spreche, ne? Damit du es eben nicht runterratterst.
Ja.
Das muss auch trainiert werden, das immer wieder aufzurufen.
Genau,
ne?
Das gehört, finde ich, zur Professionalität dazu, dass du in der Lage bist, auch wenn du den Text scheiße findest oder was wir ja sehr häufig haben, sind ja Sachen, da gab es schon ein englisches Original und das wurde dann liederlich auf Deutsch übertragen, dass es möglichst ins Timing passt, damit man am Video nicht mehr schneiden muss. Und sprich es schneller, lass es langsamer klingen und der Text ist schlecht formuliert und all die Emotionalität, die die Bilder
es ist ein guter, vielleicht ein guter Text im Geschriebenen und zu lesen, aber nicht im Vorlesen, im Sprechen.
Das auch, geschrieben fürs Lesen, nicht fürs Sprechen.
5 Relativsätze und 3 Spiegelstriche in einem Satz.
So, und du merkst halt auch einfach, das Originalvideo, das du dann meistens auch zugeschickt bekommst, da ist die Stimme genau auf die Bilder abgepasst und auch die Stimmung, es passt einfach alles. Und der deutsche Text ist halt leider dahingeschludert, kann diese Stimmung überhaupt nicht aufnehmen und ist damit echt Perlen vor die Säue, weil alle Arbeit, aller Kreativen vorher ist damit zunichte gemacht. Und dann es irgendwie hinzukriegen, die holperigst formulierten Sätze noch so verständlich rüberzubringen, in einer Art, dass sie trotzdem noch irgendwie sympathisch wirken. Das sehe ich als meine Aufgabe an. Ich denke, dass selbst die größten Profis immer weiter damit arbeiten und daran kämpfen, Texte sich zu erobern, sie zu erarbeiten, zu verstehen, sie sich zu eigen zu machen und sie dann so zu transportieren, dass sie selber denken, yo, Gänsehaut.
Was siehst du denn für dich in Zukunft als Leidenschaft? Welche Bereiche du vielleicht noch gerne, wo du ein bisschen mehr die Fühler noch ausstrecken möchtest rein oder was du vielleicht noch vertiefen möchtest im Bereich Sprechen, Synchron?
Tatsächlich ist es so, dass ich feststelle, dass das Schauspielern am Mikro in Hörspielen, in Hörbüchern etwas ist, das ich gerne noch tatsächlich viel mehr ausbauen würde. Da habe ich noch nicht so viel machen dürfen bisher. Es ist eine super Szene mit fantastischen Leuten, die da schon arbeiten. Und dann das mehr zu bieten, was rechtfertigt, dass man dich da bucht. Oder vielleicht das anders zu bieten. Oft ist es ja auch, Mensch, nee, den haben wir schon so oft gehört, wir müssen jetzt einfach mal eine andere Stimme finden. Das hat man ja im Fernsehen auch oft. Die perfektesten Sprecher werden ausgetauscht, weil man halt jetzt einfach sagt, nach 2 Jahren, ey, sorry, wir müssen ein bisschen frischen Wind reinbringen oder irgendwas, ne, so in diese Richtung. Dann kann es passieren, dass man mal reinrutscht, so wie mir das letztens passiert ist. Da habe ich dann direkt irgendwie in 10 verschiedenen Hörbüchern 8 verschiedene Rollen gesprochen und das auch längere Parts, auch Hauptrollen gesprochen und plötzlich entdeckt, dass ich eine Altersspanne von 30 bis 70 ohne Probleme abdecken kann. Und ich meine, ich habe schon immer auch ein bisschen mit Dialekten gespielt und kann den einen oder anderen auch ganz gut nachahmen. Und so Sachen, das sind halt irgendwie Veränderungen, die ich dann in mir vornehmen kann, die das Ganze für mich nochmal so richtig spannend machen. Mhm. Und in so eine Rolle reinzufallen, die Gänsehaut und mit anderen auch zusammenzuspielen, das ist natürlich das Größte, wenn man tatsächlich zu 5 oder so in so einem Studio sein kann und man wirft sich die Bälle gegenseitig zu, das ist natürlich das Allertollste.
Ich finde das übrigens ganz wichtig, nochmal ganz kurz, wenn du sagst über dich, das und das kann ich sehr gut oder das und das, das liegt mir auch gut. Ich empfinde sowas, wenn das mir ein Sprecherkollege sagt, oder sagen wir mal, wenn du es mir in dem Moment sagst, empfinde ich das nicht als Prahlen, sondern ich finde, das gehört ja dazu, dass du weißt, als der Sprecher, weißt, was in deinem Werkzeugkasten ist und welche Werkzeuge und Instrumente darin gut funktionieren, mit welchen du gut umgehen kannst, ne? Also ja. Deswegen finde ich das, sage ich vielleicht auch nochmal dem Zuhörer, der vielleicht jetzt hier denkt, was ist denn der Thomas Küchler für ein arroganter Otto? Mein, der das könnte hier so
der, oh ja, und Dialekte kann er auch noch, toll.
Genau. Ich finde, das ist unheimlich wichtig, dass man das übt als Sprecher, Dialekte üben und dann sagen kann, nee, Berlinerisch kann ich leider nicht. Ever eine kölsche Jung bin ich und das habe ich drauf.
Läuft. Ne? Das läuft. Diese Art von Selbsterkenntnis, die hat bei mir auch ein bisschen gebraucht. Ich habe tatsächlich am Anfang gedacht, ich spreche alles. Und ich erlebe das auch immer wieder, dass gerade Neulinge sagen, ich spreche alles. Mhm. Sie würden das gerne tun, mit Sicherheit. Aber dann kann es dir passieren, dass jemand, ich hatte einen Synchron-Workshop mit der Stimme von Burger King und der war immer die Stimme von Burger King. Mhm. Es ist, man hat ihm dann eine Mädchenrolle gegeben, damit er da mal rausbrechen muss, damit da mal irgendwas. Und der Regisseur meinte, ja, das ist das Problem bei Leuten, die sehr in ihre Stimme verliebt sind. Zu Recht, die Stimme ist fantastisch, keine Frage. Und das, was er damit macht, ist
Bombe. Der Kunde, der ihn bucht, will ja meistens auch immer das haben.
Ne? Oft genug. Also wenn du ein Ding so bedienen kannst, dass alle sagen, ja, das ist es.
Fluch und Segen ist das. Ja?
Dann ist es Fluch und Segen und du bist unter Umständen, wie als Schauspieler auch, auf manche Rollen festgenagelt. Und da sich weiterzuentwickeln, erfordert dann viel Energie und viel Mut, sich zu trauen, auch bei anderen Sachen auf die Fresse zu fliegen. Dann aber daraus lernen zu können, weil du kriegst immer eine Art von Feedback und wenn nicht, dann erbitte es dir. Wenn du mitkriegst, dass die Leute nicht zufrieden waren, frag, warum nicht? Was war es? Woran liegt es? Und manchmal hast du sogar Glück und jemand sagt dir, pass mal auf, wir hören nochmal durch. Da zum Beispiel ist das und das. Merkst du, wie du da selber und dann, oh ja, stimmt.
Mhm. Also es gibt, wie du es eben sagtest, bei dem einen Kunden, bei dem du den Erklärfilm eingesprochen hast, nach einem Arbeitstag, ja, und anstatt, ne, da machen ja manche Leute auch zu und sagen, der hat ja keine Ahnung, ich bin Sprecher, was weiß der denn schon, der macht Animationen, na und? Aber dann zu sagen, okay, ich höre mir das nochmal an und ich mach's mal mit einem Lächeln im Gesicht.
Mhm,
und,
genau.
Oh, ich höre auch den Unterschied.
Klar. Ein kleines bisschen mehr Energie.
Ja. Aber nur so kommt man ja auch weiter, ne? Sonst
ja, so ist es.
Werden einem schnell die Grenzen gesetzt.
Es ist tatsächlich dann das Problem, wenn du sagst, ich kann alles sprechen, wirst dann eingeladen und kannst überhaupt nicht alles sprechen, dann wirst du nie wieder eingeladen. Deshalb bin ich sehr vorsichtig mit dem, was ich sage. Wenn ich sage, ich kann gut rollen, ich kann gut Dialekte. Ich weiß das. Ich habe schon Werbungen gesprochen mit Dialekten. Ich habe schon die Telefonwarteschleife der Kreissparkasse Köln habe ich gesungen in Kölsch. so Sachen. Ich kann mit Sicherheit behaupten, das kann ich. So, weil ich muss ja jederzeit damit rechnen, dass jemand sagt, scheiß doch, du kannst Dialekte. Ja, dann zeig mal was. Mhm. Und dann kannst du nichts, dann bist du raus. Und dementsprechend ist das, wie du sagst, es ist nicht protzig, es ist, man muss es gut kalkulieren und man muss ernst nehmbar bleiben in so einem Fall. Wir kennen uns eine Weile, du weißt, dass ich das kann, insofern wirklich mit Sicherheit nicht so. Aber man sollte eben, wie gesagt, auch sich darüber bewusst sein, dass die Leute einen ernst nehmen. Wenn man als Künstler, als professioneller Mensch in einem Beruf sagt, das und das kann ich, sollte man das wirklich können, weil sonst.
Gibt es Projekte, wo die Zuhörer sagen können, ach, das ist das Thomas Stimme, die habe ich da schon mal gehört? Würdest du sagen, da hört man mich gerade derzeit?
Oder? Es wird jetzt demnächst im Contento Verlag, wird jetzt ein ganzer Haufen von diese 10 verschiedenen Hörbücher rauskommen. Da kann man mich also in diversen Rollen hören. Wie gesagt, vom jugendlichen Liebhaber bis zum alten Grätz habe ich alles dabei. Ich bin ein wunderbarer Psychopath, der eine Leiche anzieht. Das hat mir sehr viel Freude bereitet. Cool. Und ich rechne damit, dass sie mich auch gerne wieder einladen, weil die hatten auch viel Spaß bei den Aufnahmen. Wir haben viel lachen müssen und es war sehr viel, auch nach dem Psychopathen war es sehr, sehr ruhig im Studio. Dann wusste ich, das hast du gut gemacht, wenn die nichts mehr sagen auf der anderen Seite, sondern alle erstmal so. Dann hast du den gut gesprochen.
Gut, dass der hinter der Glasscheibe ist.
Genau.
Ja, da werden wir die Ohren offen halten. Ja. Das klingt doch klasse.
Ja, fantastisch.
Wir haben über vieles gesprochen und wir haben vieles auch noch nicht angeschnitten, aber das finde ich gut, weil so kann ich sagen, bitte komm nochmal wieder irgendwann.
Ja.
Ich meine, wir sehen uns sowieso am Donnerstag bei der Probe, aber ich freue mich auf deinen nächsten Besuch hier bei mir im Podcast.
Ja.
Und ich hoffe, das ist dann Folge 120 oder so, weil ich jeden Tag 5 raushauen kann.
Ja, ja, ja.
Oder vielleicht ist es auch Folge 5, weil kein anderer kommen möchte.
Ich vertraue dir, dass du ein ganz großes Ding da draus machst. Einfach einen Platz, in den ich gehöre, sagen wir mal.
Der Thomas Küchler prahlt nicht.
Hat mir auch viel Spaß gemacht, vor allem stelle ich immer wieder fest, dass, wie viele Sachen ich noch nicht über mich wusste. Es sei denn, ich werde dazu befragt und muss dann antworten, weil dann fallen mir wahnsinnig viele Dinge ein. Während ich rede.
Also war das eine kleine Therapiestunde fast ein bisschen für dich.
Und ja, was Christe.
Ja, da sprechen wir gleich darüber. Ne?
Sprechen wir gleich drüber. Und wenn du mich nochmal einlädst, ich komme nochmal.
Das ist Jod.
Ne?
Das ist ein Wort.
Das ist
Jod.
Ich kann es jedem empfehlen. Es ist sehr gemütlich hier. Kommt, liebe Kollegen, kommt und lasst euch verführen.
Vielen Dank, Thomas Küchler.
Ich danke dir.